Nun möchte ich mit einer Frage beginnen, die mir ganz oft gestellt wird im Internet, die auch jetzt im Moment wieder aktuell ist. Die Frage, wie fasten Christen? Wie fasten Christen? Also wie ihr vielleicht wisst, beginnt der Ramadan am 11. März, zumindest in dem Land, wo ich lebe. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Und der Ramadan ist nicht nur ein Monat, in dem man ganz intensiv mit seiner Familie zusammen ist, die Großfamilie so alle mal besucht, jeden Abend woanders ist und da intensiven Kontakt pflegt, vielleicht auch versucht, alte Konflikte zu lösen, mal durchzusprechen, sich mal auf Religion auch zu konzentrieren, sondern der Ramadan ist auch ein Monat der ganz klaren Regeln. Kommt uns manchmal ein bisschen komisch vor vielleicht. Also zum Beispiel am 11. März hier in Ingolstadt, ich habe das nachgeguckt, dürfte man zwischen 4.50 Uhr, nicht 4.51 Uhr, 4.50 Uhr und 18.20 Uhr weder essen noch trinken noch rauchen und so weiter und so fort. Das wäre also die Zeit, wo man fasten muss. Davor, vor 4.50 Uhr, müsste man aber schon was gegessen haben, damit das gültig ist. Kann man nicht sagen, ich schlafe und bis 4.50 Uhr und oder danach, ne, sondern ich muss vorher aufstehen und was essen. Geht nicht ohne. Gibt auch ganz andere minutiöse Regeln dabei. Also wenn ich jetzt als fastender Mensch vor einem Schaufenster vorbeigehe und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, kann ich den Speichel runterschlucken oder nicht? Ist das ein Verstoß gegen das Fastengebot oder nicht? Das ist ganz genau ausgearbeitet. Gibt es eine klare Regel dazu, was man tun darf und was man nicht tun darf. Das ist ganz wichtig. Leute diskutieren das dann auch untereinander. Kommt uns seltsam vor, diese Menschen wollen Gottes Willen einhalten. Muss man ein Stück weit auch ernst nehmen. Deshalb ist die Frage, wie fasten Christen, zu übersetzen mit, was habt ihr denn für einen Satz für Regeln? Dürft ihr Spucke runterschlucken oder nicht, zum Beispiel? Ne? Dürft ihr das? Hat sich da schon mal einer von euch Gedanken gemacht? Ich lese meistens Menschen dann aus der Bibel einen Text über das Fasten vor und erkläre ihnen, dass das inhaltlich in der Bibel, der Inhalt entscheidend ist, der Inhalt meines Fastens, dass es vielfältige Formen gibt, also zum Beispiel nichts essen und trinken oder im Buch Daniel, Daniel Kapitel 10, leckere Speisen nicht essen, kein Fleisch essen, unterschiedlich zwischen dem großen Versöhnungstag und diesem Fasten in Daniel Kapitel 10. Und wenn ich Ihnen diese Stellen vorgelesen habe und erklärt habe, dann kommt sofort wieder die Frage, ja, und was sind eure Regeln? Ist ja alles nett, was du mir da erzählst, und was sind deine Regeln? Darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. Ich möchte heute über drei Texte sprechen, über das Fasten, wo ich den Inhalt des Fastens nach meinem Verständnis aus der Bibel versuche darzulegen, aus dem sich dann die Form oder Formen ergeben. Also, ich beginne mal mit einem bekannten Text aus Matthäus Kapitel 6, Vers 16 bis 17. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasch dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Wir alle kennen diesen Text aus der Bergpredigt. Ich möchte ihn auch nicht vollumfänglich auslegen, sondern nur ein paar Elemente herausnehmen aus diesem Text. In welchem Zusammenhang steht dieser Text? Die Bergpredigt beginnt ja mit Worten über die richtige Grundeinstellung eines Nachfolgers Jesu. Danach geht es um das richtige Umsetzen der Gebote. Es werden ein Teil der 10 Gebote aufgezählt und dann erklärt Jesus, wie man diese Gebote richtig einhält. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet nicht das Reich der Himmel kommen. Und dann kommen diese Gerechtigkeiten, wie man gerecht ist, richtig handelt, die Beziehung zu Gott richtig ist anhand dieser Gebote. Das ist 14 bis 48 und der Schlusspunkt dieses Teils der Rede Jesu in Vers 48, da heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Zielpunkt der Gebote ist die Vollkommenheit, das Erwachsenwerden, also nicht vollkommen im Sinne von perfekt, sondern Erwachsenwerden, dass ihr euren himmlischen Vater nachahmt. Das möchte Jesus. Und deshalb von innen heraus die Gebote einhaltet. in einer Form, die weit über das hinausgeht, was nur durch irgendwelche begrenzenden Gebote beschrieben werden kann. Es ist nicht nur um das Gute geht, es um das Allerbeste, dass ich mir das überlege. Und vollkommen wie mein himmlischer Vater, wie kann ich das denn werden? Wie soll das denn werden? In das hinein ist jetzt dieses Wort vom Fasten gesprochen. Jesus spricht von drei Formen, wie ich in die intime Nähe zu diesem Vater kommen kann, dass ich ihm ganz tief als Person begegne und dann unglaublich beschenkt werde. Er mir vergilt dafür, dass ich ihm ganz tief begegnen möchte und ich deshalb ein neuer, besserer Mensch werde. Einer, der so ist wie mein himmlischer Vater, der so großartig ist, dem ich begegnet bin, wo ich auf einmal sehe, so großartig will ich auch werden. Ja, Vater, bitte hilf mir, mach mich so. So will ich werden. Diese intime Nähe ist entscheidend. Sonst gelingt das nicht. Davon spricht Jesus. Von den drei Gerechtigkeiten oder drei richtigen Ausrichtungen auf Gottes Herz. Almosen, Gebet und Fasten. Wie ist das mit dem Almosen, wenn ich von innen heraus nur vor Gott, einem Menschen, einem armen Menschen, in Barmherzigkeit begegne und dem etwas gebe, von meinem Herzen ihm das weitergebe? Dann erlebe ich Barmherzigkeit Gottes in mir. Barmherzigkeit Gottes gehört zu dem, was Gott in seinem Wesen ausmacht. Dass sich herabbeugt zu mir, zu den Menschen und bereit ist, seinen einzigen Sohn für mich zu geben, der ich Sünder bin. Ich kriege davon etwas mit, wenn ich mich so einem armen Menschen gegenüber erbarme. Das ist das, was Jesus meint. Das möchte der himmlische Vater, dass ich ihm in dieser Handlung begegne, ganz tief begegne, seinem Herzen begegne und anders werde. Und dafür kann ich das nicht vor anderen Menschen tun. Wenn ich das vor anderen Menschen tue, geht das kaputt, diese intime Nähe. Fließt da nicht die Barmherzigkeit Gottes durch mich, sondern ganz andere Überlegungen, die mein Herz eher vergiften. Wie ist das mit dem Gebet? Gespräch mit Gott, dass ich intim mit Gott mich unterhalte, vor Gott Anliegen bringe, mein Herz vor Gott ausschütte und Gott mir vergilt, mich beschenkt, ganz tief beschenkt, weil er mir antwortet und begegnet und ich deshalb innerlich reich werde, erfüllt werde mit Freude und erfüllt werde mit Gedanken Gottes. Wie ist das mit dem Fasten? Darüber müssen wir uns jetzt intensiv Gedanken machen, aber was deutlich ist, ist, dass jede falsche Motivation, auch beim Fasten, die Nähe, aus der ich geistlich armer, unendlich bereichert und verändert hervorgehen soll, zerstört. Fasten muss etwas sein, wo ich ganz tief Gottes Herz begegne. Darum geht es. Ganz intim. Eine ganz intime Handlung aus der Sicht Jesu. Und die geht kaputt, wenn ich das tue für andere Menschen oder im Hinblick darauf, dass andere Menschen das hinbekommen. Das heißt nicht, dass ich anderen Menschen nicht davon etwas sagen kann, wie ich von meinen Gebeten erzählen kann, von anderen Dingen erzählen kann, aber das darf unter keinen Umständen Teil der Motivation sein. Das darf nicht in meinen Gedanken sein, wenn ich faste. Das betont Jesus. Und er spricht etwas aus, was ich immer wieder beobachte im Fastenmonat Ramadan, wenn ich morgens in den Bus einsteige, schon der Busfahrer, der guckt mich an und sagt, guck hier, siehst du, wie sehr ich leide? Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen. Und ich kann jetzt nicht rausgehen und kann eine rauchen auf der Pause. Und das ist so schwer, unglaublich schwer. Und kriegst du das mit, wie wir alle leiden? So dieses kollektive Leiden, das ist etwas, was mich immer wieder, sehr interessant, was ich da sehe. Aber was ist, wie soll dann Fasten, was bedeutet das, dass ich ja Gott ganz nahe bin? Was ist das für eine Nähe zu Gott, die im Fasten deutlich werden soll und die ganz wichtig ist für mein Leben als Christ? Was ist das? Ich lese dazu einen Text aus dem Propheten Micha, weil wir eventuell als Deutsche mit dem Wort Hunger verbinden wir, denke ich, auch unterschiedliche Dinge, aber vielleicht nicht so stark wie Menschen in der Bibel. Ich lese es aus Micha Kapitel 7, Vers 1 bis 2. Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken wollte, der im Weinberg Nachlese hielt, doch keine Traube gab's zu essen, keine Frühfeige, nach der ich verlangte. Die frommen Leute sind weg in diesem Land und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Der Prophet Micha steht vor Gott, klagt, schüttet sein Herz aus und spricht von dem tiefen Hunger, den er empfindet. Ich hungere Gott nach Gerechtigkeit und ich finde sie nicht um mich herum. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit kommt auch in der Bergpredigt vor. Glücklich sind die zu nennen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn ihr Hunger soll gestillt werden, sagt Jesus. Hunger ist die dringende Erwartung ohne Erfüllung. Die Menschen damals, die haben richtig, also wir empfinden das Hungergefühl nicht so stark wie die meisten Menschen der Antike und auch dieser Zeit, weil es uns viel zu gut geht. Ich schließe mich da ein. Diese Menschen haben das viel, viel stärker empfunden und haben das übertragen auf andere Gebiete ihres Lebens, wo sie ebenfalls ganz tiefes Verlangen nach einer Veränderung, nach einer Erfüllung gesucht haben und nicht gefunden haben. Wie ist das mit Gott? Wie ist das mit Gottes Nähe? Empfindet Gott auch so etwas wie Hunger? Wenn wir in Gottes Nähe treten, dann ist es so, dass wir auf der einen Seite etwas mitbekommen, von dem, wie wir heute gesungen haben, von Gottes Liebe, Barmherzigkeit uns gegenüber. Und da ist beständige Freude. Wenn wir uns Gott aber auch, wenn wir uns Gott nähern, begegnen wir aber auch dem, dass Gott ein Gott ist, der unendlich trauert. Also Paulus drückt das mal aus in Römer Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Ich habe beständige Schmerz in meinem Herzen für meine Verwandten, die nicht gerettet sind. Das tut mir ständig weh. Also wir kennen ja alle die Worte, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Darüber wird viel gepredigt, ist auch richtig. Aber dieses Wort des gleichen Paulus, der sagt, ich habe beständigen Schmerz. Darüber wird selten gepredigt. Habt ihr schon Predigt darüber gehört? Über den beständigen Schmerz. Das beständig wehtut. Dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Micha hat von den Bäumen gesprochen, wo etwas gesucht hat. Und es war nicht da. Nachlese ist normalerweise die armen Leute gewesen, die so ihren Hunger gestillt haben, die das brauchten, sonst sind sie verhungert. Dieses Bild greift Micha auf. Und er greift damit ein allgemeines Bild des Alten Testaments auf, dass wir als Menschen so etwas sind wie Bäume für Gott. Es geschaffen hat, dass wir nicht nur für uns selbst da sind, sondern dass andere durch uns beschenkt werden. Dass Gutes aus uns herausgeht, was weit über uns hinaus ragt. Micha sagt, das ist nicht der Fall. So etwas erlebe ich nicht. Das ist ganz schlimm. Gott, wenn er auf diese Welt schaut, es ist genauso. Er sehnt sich danach, dass Menschen so sind, aber sie sind oft nicht so. Und das tut Gott weh. Es schmerzt ihn in sein Herz hinein, lesen wir in Genesis Kapitel 6. Als er auf die Menschen sah. Es schmerzt ihn in sein Herz hinein. Kannst du dir vorstellen, dass Gott ein Gott ist, den es schmerzt in seinem Herzen, dass Menschen weit weg von ihm sind? Wer Gott sich nähert, nähert sich einem, der sich beständig freut und einem, der beständig Schmerz in seinem Herzen trägt. Beides. Der Heilige Geist führt zu Freude. Gott hat dich gesalbt mit dem Freudenöl über deine Genossen, wird von dem Messias gesagt. Heiliger Geist ist ein Geist der Freude. Das feiern wir. Betungsliedern. Großartig. Aber es ist auch ein Geist, der zu Wehklagen führt. Das fehlt in unserer Anbetungszeit. Ich das vergleiche mit dem Psalmen, Gesamtaussage der Bibel, fehlt uns etwas. Da ist uns etwas verloren gegangen in Deutschland. Wo ich lebe in dem Land, wir haben christliche Klagelieder. Gibt es auch in Deutschland christliche Klagelieder, die hier gesungen werden? Ich weiß es nicht. Uns fehlt etwas. Ich denke, das Fasten bedeutet, dass ich Menschen der trauernden Seite von Gottes Herz nähern. Fasten wird mit Trauern zusammengesehen in der Bibel. Fasten und Trauern gehören zusammen. Dinge, die nicht erfüllt sind, wo Gott möchte, dass sie anders werden. Ich mit seinem Herzen nähere, dass ich das mitbekomme. Gott Schmerz empfindet, dass es so ist und ich mit ihm diesen Schmerz empfinde. Und wir so ganz eng miteinander verbunden sind. Die Bibel sagt, in der Bibel wird Gott verglichen, zum Beispiel in Jeremia 14, Vers 17, mit einem Menschen, der weint. Gott weint? Kannst du dir so einen Gott vorstellen? Ja, die Bibel sagt, das ist so. Gott ist kein gefühlloser Gott, sondern einer, der Schmerz empfindet, der so ist wie ein Mensch, der weint. Ich bringe mal ein paar Beispiele, vielleicht sollte ich mit mir selber anfangen, wenn ich mal wieder erlebe, wie armselig mein Glaube ist. Anfange darüber zu trauern. Menschen, die verloren gehen, das hatte ich schon gesagt, das ist etwas, was Gott unglaublich beschäftigt. Und das ist sehr schmerzhaft. Also die Apostelgeschichte 13, Aussendung der ersten Sendboten unter die Völkerwelt, die werden mit Fasten hinausgeschickt. Es ist wichtig, dass sich das ändert. Dass der Auftrag, den Jesus gegeben hat, nach Jahren mal in Angriff genommen wird. Ich denke an Dinge in unserer Zeit, Kinder, die im Mutterleib getötet werden. Ich beklage auch die schrecklichen Kriegstoten in der Welt. Auch jetzt im Palästina-Konflikt, obwohl die meisten Kriegstoten in Afrika sind. Aber wenn man Statistiken ansieht, werden im gleichen Zeitraum ungefähr 306 Mal so viele Kinder im Mutterleib umgebracht, wie Kriegstote sind. Wir leben in einer Welt, die wir sehr, sehr einseitig betrachten. Wir haben im Verhältnis ein kleines Problem, ein riesiges Problem, das aber ausgeblendet wird, tabuisiert wird. Gott sagt, jeder Mensch ist für mich unglaublich wichtig. Über jeden Menschen habe ich mir Gedanken gemacht. Was tut ihr? Ich denke aber auch über Dinge wie Polarisierung. Dass christliche Gemeinden, dass da, wie ich gehört habe, Polarisierung sind. Und auch das manchmal erlebt habe, wenn Menschen sich wegen Kleinigkeiten zerstreiten, polarisiert sind, nicht zusammenkommen können. Und das ungeheure Auswirkungen hat, die Polarisierung in der Gesellschaft hineinwirkt in die christliche Gemeinde. Vereinsamung. Menschen, die einsam sind, auch Christen, die einsam sind. Das tut Gott weh. Das möchte er nicht. Ich meine, Jesus ist sein Leib. Sein Leib zerreißt, zerschneidet, das tut weh. Hartnäckiges Fehlverhalten, wie gesagt, auch bei mir selber. Dinge, von denen ich nicht loskomme, die nicht gut sind, wenn ich da reinfalle. Aber auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel die Krankheit einer geliebten Person. Gott fühlt mit, auch mit unserer Krankheit, mit dem, was uns beschäftigt, an Not, an Schmerz, all das, sagt Gott, da bin ich ganz bei dir, ganz bei dir. Dem, was du leidest. All ihre Bedrängnis war er bedrängt, sagt das Buch Jesaja. Also, Fasten hat damit zu tun. Wenn wir fasten, denke ich, ist es gut, wenn wir einen solchen Aspekt herausnehmen. So ist es in der Bibel. Und uns an dieser Stelle Gott ganz besonders nähern. Also ein Fehlverhalten von mir selber und sage, da möchte ich mal einen Tag fasten, auf das Essen verzichten, immer wenn dieses Hungergefühl in mir hochkommt, dass ich dann neu vor Gott trete und das mit Gott bedenke, wie ihm das wehtut. Und ich das auch in mir selber spüre und erlebe und diese Dringlichkeit, die da ist, dass das nicht so bleibt, dass es anders wird. Ich möchte noch einen letzten Text betrachten aus Jesaja 58, den ausführlichsten Text zum Fasten, den ich kenne, da heißt es, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an den Tag, da ihr fastet, geht ihr doch eurer Geschäfte nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, und wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, dem Hungrigen bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Fasten, wie es Gott gefällt. Hier sind Menschen, die fasten, die auch trauern, die aus ihrer Sicht alles tun, damit dieses Fasten vor Gott wohlgefällig ist, die auch Grund haben, so zu fasten. Und doch sagt Gott, mir gefällt das nicht, wie ihr das tut. Ich finde keinen Bezug dazu. Ihr seid meinem Herzen in diesem Fasten nicht nahe. Was ist ein Fasten, das Gott gefällt? Also was wir daran sehen, ist, dass Verzicht allein noch nicht Fasten ist. Verzicht allein ist noch nicht Fasten. Verzicht ist nicht schlecht. Also ich habe nach Corona mal 10 Kilo abgenommen, zusammen mit Kollegen. Das ist nichts Schlechtes, was Gutes im Allgemeinen. Aber es ist noch nicht Fasten. Der Schöpfer ist an Verzicht und Kasteiungen für sich genommen nicht interessiert. Hat uns geschaffen, nicht damit wir uns kasteien. Wollte, dass wir in einer Schöpfung leben, die schön ist, an der wir uns erfreuen und den Schöpfer loben und danken, wie er alles gut gemacht hat. Kasteiungen an sich, so dass man sagt, dass so ich verzichte und damit ertöte ich das Fleisch, wie man das früher ausgedrückt hat, das ist nicht etwas, was Gott in der Bibel an uns heranträgt. Das kommt aus einem anderen Gedankengut. Begegnet das aber in der Bibel. Paulus warnt davor. Kolosserbrief. Fasten soll vielmehr durch Nähe zu Gottes Herz zu einer Veränderung in uns und unserem Verhalten führen. Wenn Fasten nicht dahin führt, dass das, was ich beklage, dass mich das auch selber ganz tief traurig macht, dass ich da Gott nahe bin, dass ich beginne, Dinge zu sehen, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe, dass ich, wenn es nicht dazu kommt, dass aufgrund dieses Fastens langfristig eine Veränderung in Gang gesetzt wird, dann sagt Gott, du hast da zwar eine fromme Übung getan, das ist so, ja, aber ich will viel mehr, ich sehne mich danach, dass sich was ändert. Und dahin soll dein Fasten führen. Das muss Ziel mit deines Fastens auch sein. So wie es mein Ziel ist, dass sich was verändert. Dass der Hunger gestillt wird. Ja, dass also eine Veränderung der Missstände eintritt in irgendeiner Form. Viele Missstände kann ich in dieser Welt nicht lösen. Aber ich kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass an ihnen gearbeitet wird. Kann ein Schritt in die richtige Richtung gehen. Diese Missstände, wegen der ich faste, wenn die anfange da einen Schritt zu gehen, das freut Gott, das gefällt Gott. Er sagt, das ist ein Fasten, wo du meinem Herzen nah warst und wo endlich ein Schritt unternommen wurde und endlich dieser Mangel ein Stück weit kleiner geworden ist. Das, was du im Hungergefühl ja auch gefühlt hast. Deshalb Regeln für christliches Fasten abschließend. Erstens, Fasten hat ein klares Ziel jenseits des Verzichts, mit dem wir uns Gottes Herz nähern, der mit uns trauert. Also in meinem Leben das Wichtigste ist Fehlverhalten von mir selber und Probleme in der Gemeinde. Das gibt uns ein weites Feld, wo wir, denke ich, viel bearbeiten können. Klares Ziel jenseits des Verzichts. Gott wird uns Dinge zeigen, die ihm nicht gefallen, die nicht gut sind in uns, in unserer Gemeinde. Und wo uns das richtig drückt, da ist es gut, wenn wir auch mal fasten dafür, zum Ziel setzen, mit Fasten zusammen. Das Gottes Herz zu nähern, damit etwas anders wird. Das Hunger- oder Mangelgefühl erinnert uns an dieses Ziel, das wir vor Gott und mit Gott ihm bewegen. Ganz persönlich, ihn besprechen, aus der Bibel vielleicht auch uns Zeit nehmen, aus der Bibel rauszugehen, was kann man denn überhaupt tun? Was ist denn dein Gedanke, Gott, an dieser Stelle? Fasten führt durch Nähe zu Gott zu Veränderung in uns und um uns. Die Bibel sagt, alle Veränderung, die bleibend ist, hat mit unserem Herzen zu tun. Mit der Haltung, mit der Perspektive unseres Herzens, mit unseren Gedanken. Und dafür ist das Fasten auch gut. Die Form folgt dem Inhalt, wie beim Gebet. Wie beim Gebet, das Gebet in der Bibel hat sehr unterschiedliche Formen. Menschen haben manchmal stehend gebetet als Zeichen ihres Respekts. Menschen haben manchmal so gebetet, dass sie vor Gott auf ihr Angesicht gefallen sind. Als Zeichen, wer sie sind, eigentlich vor Gott. Menschen haben manchmal ihre Knie gebeugt als Zeichen, dass sie diesem Gott gehorchen wollen. Im Gebet sich vor diesem Gott beugen und seine Hand beugen. Ganz unterschiedliche Formen, die vorgegeben werden. Je nachdem, diese Formen sollen uns unterstützen. In unserer Nähe zu dem Herzen Gottes. Genauso auch beim Fasten. Also das, was wir in der Bibel finden, ist, dass Fasten verbunden wird mit Trauern, Fasten verbunden wird mit Gebet, Fasten verbunden wird mit Nichtarbeiten beim großen Versöhnungstag, Fasten verbunden wird damit, dass man eben sehr viel Zeit hat für Gott. Also in der modernen Zeit, in einer industrialisierten Gesellschaft, wie ihr lebt, würde ich empfehlen, wenn jemand einen Tag fastet, dass er sich einen Tag freinimmt in der Arbeit. Damit er sich richtig gut auf das konzentrieren kann. Und bei dem Fasten eben auch was rauskommt. Dass er auf elektronische Medien verzichtet, also dass hier irgendwie einen Schrank wegschließen oder jemanden geben, der einem das nicht aushändigt, sage ich, der ist nicht erreichbar, das ist nicht. Diese Zeit des Fastens etwas ist, wo wir ganz, ganz intensiv mit Gott zusammen sind, mit dem, was Gott wehtut, mit dem, was Gott beschäftigt, was nicht gut ist in dieser Welt. Gut. Ich lese nochmal den Text aus Matthäus 6, Vers 16 bis 18 zum Abschluss. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Amen.